Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Ökosysteme sprechen. Dabei darf ich Dr. Patrick Schröer, CEO bei der Bocerius Education, im Podcast begrüßen. Hallo Patrick.
Hallo Martin, schön, dass wir uns heute sprechen.
Schön, dass du dabei bist, schön, dass du die Zeit nimmst und ich glaube, das wird heute auch mal eine sehr, sehr spannende Folge, weil ich habe schon gesagt, die Bocerius ist, glaube ich, in der Rechtsbranche eine absolute Instanz und ist hochbekannt in Deutschland, aber ich glaube, viele kennen euch nicht. Ich glaube, man könnte vielleicht manchmal sagen, es ist wie so ein gallisches Dorf, weil ihr euch sehr, sehr gut positioniert habt und es natürlich so von der Qualität wahrscheinlich kein vergleichbares Beispiel gibt. Deswegen freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und einerseits natürlich die Bocerius Education auch vorstellst, aber natürlich auch, dass wir gemeinsam über die Veränderungen im Rechtsmarkt sprechen und eben auch die Besonderheiten. Von daher freue ich mich schon sehr drauf, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde sagen, wir starten doch einfach mal mit dir selber, weil du hast mir auch mal schon im Vorgespräch gesagt, du bist ja Jurist, aber du bist nicht unbedingt ein vollständiger Jurist, was ja doch scheinbar in der Rechtsbranche wichtig ist. Von daher, vielleicht schilderst du erstmal so ein bisschen deinen Werdegang und dann natürlich auch deine heutige Rolle.
Sehr gerne. Ja, du hast es schon angesprochen. Ich habe Jura studiert. Das war in meinem Freundeskreis und auch in meinem Bekanntenkreis so der Fall, dass man entweder BWL oder Jura studiert. Und ich habe mich auch für Jura studiert. Das hatte auch familiäre Hintergründe. Ich komme aus einer Juristenfamilie. Und das Studium hat mir immer ganz gut gefallen. Das war okay, es hat Spaß gemacht. Ich bin gut durchgekommen, aber ich habe immer gemerkt, das war das nicht das 100% Richtige für mich, auch wenn das Studium für mich ganz in Ordnung war. Und deswegen habe ich dann nach dem ersten Staatsexamen, wir in der Rechtsbranche oder im Rechtsmarkt reden ja immer von dem ersten und dem zweiten Staatsexamen, um dann Volljurist zu sein, um dann in dieser Branche zumindest die wesentlichen Berufe ergreifen zu können, habe dann nach dem ersten Staatsexamen eine Promotion gestartet, weil mich ein Professor angesprochen hatte, der ein spannendes Thema hatte im internationalen Kontext. Das habe ich dann auch getan, weil auch kurz die Überlegung war, in die Wissenschaft zu gehen. Okay. Aber wie so ist, wenn man jung ist, dann hat man auch überlegt, ist das vielleicht auch nicht ganz genau das Richtige. Auch die Promotion hat Spaß gemacht, die schreibt man dann so 3-4 Jahre. Und was mir dann wirklich Spaß gemacht hat, während der Promotion habe ich dann noch einen berufsbegleitenden Studiengang gestartet in der Betriebswirtschaft, einen MBA, also quasi BWL-Inhalte für Nicht-Betriebswirte. Genau, und da habe ich gesehen, Mensch, das ist doch wirklich spannend, was man da alles anpacken und verändern kann. Und somit habe ich dann mit dem ersten Staatsexamen, mit der Promotion und mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund mir mein Profil aufgebaut und bin dann relativ schnell in die Bildungsbranche gekommen. Damals noch zur Frankfurt School of Finance and Management, die kennt man in der Finanzwelt, glaube ich, ganz gut.
Absolut. Und spannend, ich meine damals, oder was heißt damals, aber weil du gesagt hast, das war
ein paar Jahre her.
Für Juristen, die betriebswirtschaftlich was noch machen wollen. Ich meine, das war ja damals, weiß ich nicht, war das üblich? Gab es da so viele, die das gemacht haben? Und wo konnte man das überhaupt machen? Also wo hast du das gemacht?
Genau, das war und ist die Steinbeiß-Hochschule, die, glaube ich, in ganz Deutschland hatte verschiedene Zentren und ich glaube in Berlin ihren Sitz. Damals war ich im schönen Stuttgart übrigens, da wo du herkommst, im Haus der Wirtschaft häufig unterwegs, einmal im Monat. Und den habe ich auch berufsbegleitend gemacht. Und der Hintergrund war, dass ich quasi schon während meiner kompletten Studienzeit und während meiner Schulzeit immer so eine Art kleine Selbstständigkeit hatte und mir immer zusätzlich Geld verdient hatte. Es fing mit ganz kleinen Themen an und irgendwann gründet man halt eine GbR, wie ich das gehört, und irgendwann fängt man über Produkte nachzudenken und das mit dem MBA-Studium zu verknüpfen, zu überlegen, was man so von der Pike auf gelernt hat, das hat dann schon Spaß gemacht. Und zur Frage zurückzukommen, das war etwas unüblich, dass die Juristen auch betriebswirtschaftliche Inhalte kennenlernen. Ja, es gab welche, die schon vorher zum Beispiel eine Bankausbildung gemacht haben und dann Jura studiert haben. Das ist ja auch quasi dann nochmal ein Richtungswechsel. Aber ich würde sagen, der Wechsel oder die Transformation des Rechtsmarktes war damals noch nicht so in aller Munde, sondern das war eine traditionelle Rechtsbranche, eine Branche der Rechtsmarkt, und man hat halt Jura studiert und danach ist man halt Anwalt geworden oder Anwältin oder halt Staatsanwalt, Richter, je nachdem welchen Beruf man ergreifen wollte. Und die Änderungen in diesem Markt waren damals zu meiner Zeit, das war so Ende der 90er, Anfang der 2000er, bei denen wo ich studiert habe, in Frankfurt und Paris, da war das so, dass man bei Eintritt des Studiums und bei Austritt des Studiums der Rechtsmarkt sich im Grunde genommen nicht verändert hat oder nicht wesentlich verändert hat. Das ist heute schon ganz, ganz anders, wenn man hier schaut, wer hier an der Bucerius Law School beispielsweise anfängt zu studieren, der wird auf einen veränderten Rechtsmarkt treffen später, nach seinem Studium.
Da wollen wir auch nachher auf jeden Fall noch viel drüber sprechen. Was ich auch noch spannend finde, weil du ja gesagt hast, du bist jetzt eben heute in der Leitung eben von der Bucerius Education. Und ich habe auch rausgehört, das war eigentlich dann auch eine total intrinsische Entscheidung, weil rein vom Markt her hättest du wahrscheinlich zwei Staatsexamen natürlich machen müssen, Anführungszeichen, um, wie du es gesagt hast, die wesentlichen Jobs zu bekommen. Dann sprechen wir nachher auch noch drüber, was das bedeutet oder wie das dann noch strukturiert ist. Aber du bist ja deinen eigenen Weg gegangen und spannenderweise hast du dann diese Bildungsthema auch übertragen und stehst ja heute diese Organisation vor. Das heißt, höre ich da raus, das ist auch schon für dich ein total intrinsisch spannendes Thema zu sagen, wie baue ich Bildung auf und wie gestalte ich das, weil du hast ja schon auch relativ viel Verantwortung wahrscheinlich in deiner Rolle, dass du auch irgendwo entscheidest, auf welche Themen setzen wir auch und was bieten wir am Ende dann auch dem Rechtsmarkt an, oder?
Absolut. Zunächst die erste Frage, was mich damals motiviert hat, das war eine bewusste Entscheidung, nicht das zweite Staatsexamen zu durchlaufen und abzulegen, obwohl ich ein sehr gutes erstes Examen hatte. Ich hatte die Befürchtung, wenn ich das zweite Examen mache und nehme mal an, das wäre auch einigermaßen okay geworden, dass ich dann so in diesem goldenen Käfig angekommen bin mit zwei guten Staatsexamen, kriegt man einen oder kann man einen sehr gut dotierten Vertrag unterschreiben bei einer Kanzlei und den Ausweg dann zu finden, wenn man einmal in dieser Maschinerie drin ist, ich glaube, der ist nicht ganz einfach. Das hat sich dann auch übertragen auf mein Lebenslauf. Ich habe bei der Frankfurt School angefangen, akademische und nicht akademische Produkte zu entwickeln oder Bildungsprodukte zu entwickeln. Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Dann habe ich bei der EBS Law School die juristische Fakultät aufgebaut. Die EBS kennt man ja eher als betriebswirtschaftliche Hochschule. Eine der, ich glaube sogar älteste betriebswirtschaftlichen privaten Hochschule. Die haben dann einen juristischen Zweig aufgebaut. Und dann hat er eben die Bucerius angerufen und hat überlegt, was können wir denn aus der Bucerius Education GmbH, also der Tochtergesellschaft, denn tun, bei der alle Themen gebündelt sind, die nicht zur Kernausrichtung der Hochschule gehören, also die sich nicht unbedingt an Studierende richtet.
Ja.
Wir bündeln Weiterbildung, Konferenzen, Beratungen. Wir haben ein kleines Center on the Legal Profession, bei dem wir die Zukunft des Rechtsmarktes uns genau anschauen und die Inhalte aufgreifen und den Markt auch wieder zur Verfügung stellen, um eben die Transformation im Rechtsmarkt voranzutreiben. Aber ja, und wir haben einen großen Bereich, den sogenannten Weiterbildungsbereich, bei dem wir Juristinnen und Juristen, also die Mitarbeitenden im Rechtsmarkt, in Kanzleien und in Rechtsabteilungen gerne dazu befähigen wollen, über den Tellerrand zu schauen, was gibt es denn außer den juristischen Inhalt noch, und da ist die Spielwiese total groß und deswegen macht es auch so großen Spaß, weil wir laufend neue Ideen haben, die sind Projekte umsetzen und dann sehr stark mit dem Markt interagieren, um dann zu schauen, was für Programme oder was Projekte braucht der Rechtsmarkt, die Kanzlei, die Rechtsabteilung.
Genau, und über diese Needs, da gehen wir jetzt gleich in die Tiefe. Vielleicht noch ein Satz, weil du hast es schon ganz selbstverständlich gesagt, eben ihr seid eine Tochterfirma, aber vielleicht kannst du auch den Hörern, die Bucerius Law School generell, also die Hochschule, noch nicht kennen, vielleicht kannst du die ein bisschen umschreiben. Seit wann gibt's euch? Weiß nicht, wie seid ihr finanziert? Wo sitzt ihr überhaupt? Was ist da so die Vorstellung? Weil man ja schon sagen kann, es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares in Deutschland, wie man eben sich dort so positioniert hat. Weil ich meine, der BWL gibt's ja schon verschiedene namhafte betriebswirtschaftliche Hochschulen neben der EBS, natürlich auch WHU und Co. Aber es gibt im Legal-Bereich gibt es ja wirklich, soweit ich weiß, eigentlich nichts Vergleichbares. Deswegen kannst du vielleicht auch dieses Konstrukt Bucerius noch mal ein bisschen erklären.
Sehr gerne. Also du hast schon angedeutet, in der Betriebswirtschaft gibt es zahlreiche private Hochschulen für BWL. Ohne die genaue Zahl zu kennen, die ist wahrscheinlich noch nicht mehr so aktuell, so, ich glaube, so rund um die 50, 60 private Hochschulen in der Betriebswirtschaft gab es zumindest vor einigen Jahren, und die Tendenz ist da eher steigend. Bei Jura sieht das ganz anders aus. Das ist ja ein Studiengang, der mit einem Staatsexamen endet. Ja. Und da trauen sich private Bildungsanbieter, glaube ich, nicht so richtig dran, weil die Studiengänge, die mit dem Staatsexamen enden, sind Lehramt, Medizin und eben Jura oder Rechtswissenschaft. Und das ist dann nochmal eine andere Schiene. Und die Bucerius Law School, das ist die Hochschule, bei der wir angedockt sind, die ist 2000 gegründet worden. Und das war ein richtiger innovativer Schritt als erste private juristische Hochschule im wissenschaftlichen Rang. Also sie hat die Promotionsfähigkeit, kann habilitieren, kann Promotionen betreuen. Und das war ein sehr großer und innovativer Schritt, den damals die Gründungsbeteiligten eingegangen sind. Und finanziert wird sie durch die Zeitstiftung, also es ist eine Stiftungshochschule, die zu einem Großteil von der Zeitstiftung finanziert wird und bei der hier so rund 500 Jurastudierende sind, etwa 120 pro Studienjahrgang, die jedes Jahr bei uns starten, bei circa 500 bis 600 Bewerbungen pro Jahr, die eben dann diese 120 Studienplätze dann ausmachen am Ende des Tages. Und das ist ein Kern-Jurastudium. Es gibt in Deutschland, ich glaube, 45 oder 46 juristische Fakultäten. Eine davon sind wir eben privat. Am Anfang war das sicherlich ein Versuch, ob man das machen kann. Aber die Ergebnisse und der Erfolg hat der Bucerius relativ schnell den Weg bereitet, dass das gut funktioniert. Dass wir kleinere Gruppen haben, dass wir über den Tellerrand hinausschauen, also schon frühzeitig, dass die Examensvorbereitung individuell angepackt haben, andere Studieninhalte mit reingenommen haben, ohne eben den Blick für das Staatsexamen zu verlieren. Und da hat sich die Bucerius Law School wirklich gut positioniert bei sinkenden Studien oder stark sinkenden Studienzahlen im Fach Jura oder Rechtswissenschaft bleiben unsere Bewerberzahlen stabil oder die steigen sogar leicht. Also von daher, das Konzept geht ganz gut auf und als erste private juristische Hochschule sind wir da gut positioniert. Es gibt noch mit der EBS Law School, wie eben angekündigt, eine zweite Hochschule und ich glaube, in Berlin gibt es eine dritte mit der BSP. Und aber da sieht man im Vergleich zur Betriebswirtschaft, dass es deutlich weniger Hochschulen in Jura oder mit der Zielrichtung Staatsexamen oder erste juristische Prüfung, muss man genau formulieren heute, gibt es eben nur zwei oder drei private Hochschulen im Jura-Kontext. Genau, und das ist die Hochschule, die hat zahlreiche Lehrstühle, Institute, wie man das halt in Jura so kennt, hat aber zusätzliche Optionen, die Studierenden durchlaufen können, von Studium Generale, Professionale und die Sprachen. Und eben in der Bucerius Education, also die Institution, der ich vorstehe, da bündeln wir die Angebote für den Rechtsmarkt. Also wir verlassen ein Stück weit die Welt der Studierenden. Wir schauen ganz genau in den Rechtsmarkt, was passiert da eigentlich im Rechtsmarkt, im Kanzleiumfeld, in der Rechtsabteilung, aber auch genauso in der Justiz. Und was hat das für Rückschlüsse vielleicht für das Studium zu bedeuten? Und was für Impulse können wir dem Studium denn wieder zurückgeben aufgrund der Erfahrungswerte, die wir im Rechtsmarkt sammeln? Da sind wir sehr nah dran und das ist auch unser USP, sehr nah am Rechtsmarkt dran zu sein und gemeinsam mit dem Rechtsmarkt die Entwicklung voranzutreiben und die Herausforderungen, die es da gibt.
Und die Herausforderungen, die sind, kann man ja sagen, glaube ich, in den letzten Jahren schon gefühlt tatsächlich jetzt auch dann mal im Rechtsmarkt angestiegen. Ich denke, das kann man so sagen. Ja. Und das ist ja auch die Hauptmotivation, warum wir heute sprechen wollten, weil ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, die so aus erster Hand mitbekommen, was quasi gerade Kanzleien oder eben auch Unternehmen umtreibt bei dem Thema. Und da kann man ja schon sagen, spätestens natürlich seit dem ganzen Thema Aufkommen von Sprachmodellen und einer verstärkten Nutzung auch von KI, merkt man, dass da doch jetzt langsam Musik reinkommt, weil das Thema Legal Tech beispielsweise, was ja häufig als Buzzword genannt wird, das kursiert ja eigentlich schon seit 2010 mindestens, aber gefühlt war das halt immer erstmal nur ein Buzzword und es haben sich nicht so viele Dinge im Markt verändert. Wie würdest du das heute beobachten? Ist es wieder ein Buzzword? Ist es ein bisschen anders diesmal? Siehst du strukturelle Veränderungen? Also wie reagieren eure Kunden quasi heute drauf? Wie beobachtest du da den Rechtsmarkt?
Ja, das ist gar nicht so einfach, so pauschal zu beantworten. Ich bin da auch selbst noch nicht ganz festgelegt, wenn ich ganz offen bin, was das ganze KI-Thema für den Rechtsmarkt bedeuten wird. Ich persönlich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, es wird eine relativ große Bewegung in Gang setzen, weil durch KI die Transformation oder die Digitalisierung oder die Herangehensweise quasi in die Hände der Nutzer gelegt wird, während Legal Tech doch eher so ein Spezialgebiet war und der Rechtsmarkt darauf gewartet hat, dass es die Lösung gibt, auf den Knopf ich drücken kann und dann ist alles einfacher. So funktioniert es ja übrigens auch in anderen Branchen nicht, dass es die eine Lösung gibt und dann ist alles einfach am Ende des Tages. Und das waren die Spezialisten, die sich damit beschäftigt haben. Ein sehr großes technisches Verständnis muss man beim Legal Tech-Thema haben. Das ist bei KI aus meiner Perspektive doch ein bisschen anders, weil das sehr anwendungsfreundlich ist. Natürlich, was dahinter steht und wie man daraus Geschäftsmodelle entwickeln kann, wie sich eine Kanzlei effizienter aufstellen kann und die Prozesse anders gestalten kann, das ist dann vielleicht wieder noch was anderes. Aber ich glaube, da ist der wesentliche Unterschied. Aber man muss auch dazu sagen, die Rechtsbranche, die Veränderungsbereitschaft in der Rechtsbranche ist aus unterschiedlichen Gründen gar nicht so groß, die auch, auch nachvollziehbar sind oder auch menschlich sind. Also erstmal geht es der Rechtsbranche gut. Das sind steigende Umsätze seitdem ich das zurückverfolgen kann. Also da ist der Need oder das Bedürfnis, was zu ändern, glaube ich, nicht unbedingt so richtig stark gegeben, als wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und überlegt, wie man eigentlich morgen und übermorgen noch finanziell überleben kann. So, das ist vielleicht ein Punkt. Auch die Partnerstruktur der Partnerschaftsgesellschaft ist halt eine ganz andere. Im Vorgespräch hatten wir ja auch kurz dazu gesprochen, ist man Unternehmer oder ist man kein Unternehmer oder ist man Experte? Und der Jurist ist wahrscheinlich der Experte, aber als Partner ist er Inhaber einer Kanzlei, also irgendwie auch Unternehmer.
Ja.
Und das ist irgendwie so ein bisschen die Quadratur des Kreises, die man irgendwie versuchen muss zu lösen. Und ein dritter Punkt, Investitionen in diesem Markt sind sehr überschaubar. Also eigene Investitionen muss man erstmal tätigen in der Größenordnung, um Innovationen lostreten oder um neue Produkte oder Ideen lostreten zu können. Und externe Investitionen sind quasi auch gar nicht so einfach zu bekommen, weil der Rechtsmarkt doch relativ klein, national begrenzt ist, lange Entscheidungswege. Also da sind Investitionen, das zieht nicht unbedingt Investitionen an, um das so zu formulieren. Ich glaube, ein Unterschied, den wir im Moment sehen, ist zwischen B2C und B2B. Also während wir im B2C-Bereich mit Flightride und anderen Anbietern schon deutlich Neuland betreten haben, die Kunden, also wir zum Beispiel, dann auch nutzen.
Ja.
Im Fluggastrecht beispielsweise, Flightride, ist das im B2B-Bereich noch lange nicht der Fall, glaube ich. Und das wird auch noch eine Wegstrecke bleiben. Aber ich bleibe dabei, mit KI ist die Bewegung deutlich schneller geworden als mit dem Buzzword Legal Tech beispielsweise, was so vor einigen Jahren sehr stark auch genutzt wurde und auch immer noch sehr aktuell ist, ja.
Und ich meine, das ist ja für euch dann schon noch der Ausgangspunkt, natürlich auch zu fragen, naja, was sind die Needs und wie stellt ihr euch drauf ein? Ich meine, was sind denn heute die Anforderungen, die dann auch an euch gestellt werden von wirklich auch großen Kanzleien, die ja auch richtige Apparate oder ich sag mal so ein bisschen Maschinen sind? Also wie würdest du beschreiben, was ist vielleicht jetzt der Need? Und es muss ja nicht nur mit Digitalisierung zu tun haben, vielleicht auch generell, ne? Weil ihr sagt ja, generell bietet ihr ja Education an. Es geht ja nicht nur um KI oder Digitalisierung, es geht auch viele andere Themen. Aber was würdest du sagen, ist jetzt, sage ich mal, heute vielleicht ein zusätzlicher Need oder ein anderer Need als vielleicht vor 5 Jahren? Was würdest du sagen? Sind da so Dinge, die da in Gesprächen geäußert werden?
Genau, und du hast es schon gerade erwähnt. Also die Digitalisierungsthemen sind bei uns ein kleiner Teil unseres kompletten Angebotes. Wir haben Führungsthemen, wir haben, wir nennen das Future Skills, Soft Skills, wir haben betriebswirtschaftliche Inhalte. Wir haben alle die Kompetenzen bei uns gebündelt, die quasi eine Juristin oder ein Jurist neben seiner juristischen Expertise, die als gegeben vom Markt gesehen wird, die diese Person sich nach und nach aufbauen. Und trotz Digitalisierung, trotz Innovation, glaube ich persönlich, dass der Anwaltsberuf doch sehr stark ein People-Business bleibt. Also die eigene Persönlichkeit als Bestandteil einer Rechtsdienstleistung wird nach wie vor sehr stark im Vordergrund stehen. Und diese Persönlichkeit hat oder diese Person oder die Mitarbeitenden in dem Bereich müssen weiterentwickelt werden, während früher vor vielen Jahren die reine rechtliche Expertise im Kern ausgereicht hat, um gute Rechtsberatung anbieten zu können, sind heute zusätzliche Kompetenzen notwendig, um das Gesamtbild der Rechtsberatung auch gut abdecken zu können. Also ich muss meinen Markt besser verstehen. In welchem Markt bewege ich mich? Ich muss auch Technologien übrigens besser verstehen, wenn ich Technologie im Technologiebereich berate. Als Partner oder als erfahrener Associate in der Kanzlei oder auch genauso in der Rechtsabteilung, wenn ich ein Team leite, da muss ich überlegen, wie führe ich das eigentlich? Wie gehen die Themen zusammen? Wie nehme ich mein Team mit? Und wie kann ich mich so einstellen und so die Prozesse organisieren, dass das Team gut zusammenarbeiten kann, egal ob jetzt virtuell oder in Präsenz, aber das gehört einfach dazu. Und das ist einfach im Jurastudium nicht oder nur ein ganz, ganz, ganz geringer Bestandteil und im Regelfall nicht Bestandteil vom Staatsexamen. Und das sind die Themen, auf die wir uns konzentrieren und wo wir merken oder wo wir sehr starke viele Rückfragen bekommen seitens des Rechtsmarktes, Programme aufzubauen mit Kanzleien, die gesamtheitlich ihre Mitarbeitenden weiterentwickeln wollen, aber genauso auch Rechtsabteilungen, die sich zusammen, die gemeinsam zu uns gekommen sind, haben gesagt, welches Programm können wir einfach entwickeln, um die Rechtsabteilung der Zukunft zu entwickeln. Und das fängt mit jungen Kolleginnen und Kollegen an, die in Rechtsabteilungskanzleien arbeiten, die dann diese Transformation oder die Änderung dann beschleunigen. Und das ist gleichzeitig auch unser Antrieb, weil erfahrene Partner, die werden im Regelfall nicht mehr so viel in die Kanzlei investieren an Zeit, an Ideen und an anderen Themen, weil die halt bald vor dem Ausstieg sind. Die nachkommenden Generationen, die haben die Möglichkeiten, den Rechtsmarkt zu verändern und mit denen wollen wir das gern gemeinsam gestalten.
Da spricht auch schon eigentlich ein ganz, ganz spannendes, immer Paradoxon. Du hast vorher schon gesagt mit dem Stichwort Unternehmer und Partner. Für die, die es nicht wissen, ich meine, Partner ist eben immer derjenige, der einerseits eben der Hauptexperte bei einem gewissen Fachgebiet ist, aber meistens auch die Mandanten eben an Land zieht, die Projekte maßgeblich auch betreut, verantwortet, auch oft das Aushängeschild ist natürlich von Kanzleien. Aber wie du es gerade auch gesagt hast, auch jemand, der eigentlich dann auch irgendwann ausscheidet und dann vielleicht ab einem gewissen, weiß ich nicht, also das kann ich jetzt nicht mit Studien belegen, aber vielleicht auch ab einem gewissen Level sagt, okay, da muss ich jetzt nicht nochmal die großen Investments tätigen, weil, am Ende geht es ja irgendwie von meinem Return weg und ich meine, bin eh in 5 Jahren raus, von daher egal. Wenn du das beschreibst, Executive Education, auch die Zielgruppen, also leuchtet mir total ein, dass man zum Beispiel sagt, wir haben hier Nachwuchsführungskräfte, also Nachwuchspartner und die müssen gewisse Levels erreichen und ihr bietet die Programme, um das zu erreichen, aber wie sehr wissen denn die Partner selber, dass sie sich selber vielleicht auch weiterentwickeln müssen. Also gerade diese Themen, ne, ist ja so, das habe ich vielleicht früh im Studium nicht gehört, ja, sondern jetzt kommen richtig auch größere Themen oder Veränderungsthemen. Und gibt es auch Programme, die sich zum Beispiel nur an Managing-Partner richten? Oder ist es eher dann so, dass man hierarchisch sagt, ja, die anderen müssen sich verändern und weiterentwickeln, aber wir sind eigentlich immer noch auf demselben Level, weil wir sind eigentlich so erfolgreich?
Nee, ganz so ist es natürlich auch nicht. Also wir merken auch eine Veränderung in Partnerschaften oder bei Partnerinnen und Partnern in Kanzleien. Als wir die Programme, sagen wir so, seit 2015 angefangen haben zu entwickeln für die Associates, also für die angestellten Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, hatten wir die Partner noch gar nicht so im Fokus, weil wir gedacht hatten, das interessiert die vielleicht auch nicht. Als sie aber gesehen haben, was für spannende Themen die jungen Kolleginnen und Kollegen so durchlaufen, was für Programme und was für Erfahrungswerte die mitbringen und was für Berichte die dann auch intern in den Kanzleien dann wieder hochgegeben haben, haben sich dann auch mehr und mehr Partner bei uns gemeldet und haben gesagt, Mensch, wir wollen eigentlich uns auch weiterentwickeln. Also die Offenheit ist schon aus den letzten Jahren, aus den Erfahrungswerten, die wir so mitgenommen haben an der Buceus Executive Education schon gestiegen. Natürlich wird es einen Teil der Partnerschaft geben, die sich damit nicht beschäftigen wollen. Aber das ist auch ganz okay und ist auch ganz normal, dass man nicht immer alle mitnehmen kann. Ja. Aber es gibt viele Partner, die kommen zu unseren Veranstaltungen am Center on the Legal Profession. Das ist eine weitere kleine Einheit, die wir haben, die sich mit Studien und Analysen um die Zukunft des Rechtsmarktes kümmert und schaut, welche Trends und Entwicklungen gibt es dort. Und die kommen sehr gerne auf unsere Veranstaltungen, die wir bieten. Das sind Netzwerkveranstaltungen, das sind Veranstaltungen, wo wir immer wieder innovative Themen moderieren und begleiten und Sparringspartner sind. Da merkt man, der Zuspruch ist schon sehr, sehr groß in den Formaten vom Open Innovation Lab bis zum Innovation Day bis zu Kurzimpulsen. Das ist schon da, trotz der hohen Belastung, die die in ihren Kanzleien tagtäglich widerfahren. Das muss man schon sagen, die Bereitschaft ist schon stark gestiegen. Und die Equity-Partner, also auch da gibt es ja einen Unterschied zwischen Equity-Partnern, das sind diejenigen, die sich vereinfacht formuliert am Ende des Jahres den restlichen Teil des Überschusses ausbezahlen nach Anteilen an der Partnerschaft. Die haben vielleicht dann eine andere Motivation als Salary-Partner oder Local-Partner oder eine andere Partnerstruktur, die sie haben. Aber im Kern bleibt es schon so, dass wir merken, dass das Interesse da wächst, auch der Partnerschaft. Die haben dann natürlich andere Themen im Fokus. Die haben insbesondere die Organisationsentwicklung. Wie können wir eine Kanzlei zukunftsgerecht aufstellen, um Entscheidungen zu treffen in einer Partnerschaftsrunde, an der die Idee einer Partnerschaft war ja, dass alle jede Entscheidung mittragen, dass ist sehr ehrenwert und war lange Zeit vielleicht auch machbar, aber bei der Größe und bei der Schlagzahl und bei der Schnelligkeit ist das kaum noch darstellbar. Und wir erfahren da auch so ein bisschen so eine CEOisierung des Rechtsmarktes, eine Professionalisierung oder vielleicht auch eine Industrialisierung des Rechtsmarktes, dass Kanzleien mehr und mehr wie Unternehmen aufgestellt werden. Und das widerspricht so natürlich ein Stück weit dem Ideal eines Rechtsanwaltes oder einer Rechtsanwältin eines freien Berufes. Und diese Wegstrecke ist mitten im Gange, sie läuft aber an und da gibt es gute Beispiele im Rechtsmarkt, die Entscheidungen aus der Partnerschaft herausnehmen, wo vielleicht nur noch die großen strategischen Linien gegeben werden, aber nicht mehr die jeweiligen Einzelentscheidungen, weil das einfach auch viel zu teuer ist, dass alle oder viele Partner an vielen Themen mitreden. Also das ist ein Trend, den wir schon sehen, bis hin der Entwicklung von einer Monokultur in einer Kanzlei, viele Anwälte, Anwältinnen hin mittlerweile zu unterschiedlichen Disziplinen, die es in Kanzleien so gibt, die alle zur Wertschöpfung beitragen. Und das ist auch ein Wechsel des Mindsets, den man erstmal gehen muss, zu verstehen, dass alle, die angestellt sind, in der Kanzlei zur Rechtsdienst oder zur Dienstleistung oder zur Wertschöpfung beitragen. Ja.
Das sind dann die sogenannten dann Nichtjuristen wahrscheinlich.
Genau, den Begriff hatte ich versucht zu vermeiden, aber jetzt hast du ihn gesagt. Ja, es wird ja gern unterschieden zwischen Juristen und Nichtjuristen. Das ist so ein Klassiker, der häufig genannt wird. Eine Stufe unangenehmer von Fee-Earnern und Fee-Burnern.
Wird
so gesagt. Das ist, der Rechtsmarkt hat so ein bisschen seine eigenen Gesetze. Ich versuche das immer zu umgehen, weil wir in anderen Unternehmen ja auch nicht davon reden, von Ingenieuren und Nicht-Ingenieuren in der Automobilbranche oder in anderen Branchen. Ja.
Jetzt gibt es ja auch noch eine Besonderheit, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber die hat ja auch einen Einfluss auf euch, nämlich auf euer Angebot auch. Nämlich es gibt, Stichwort Billable Hour, es gibt den besonderen Druck, dass ja alles kostet. Das heißt, nicht nur das Generieren natürlich dann eben auch von Umsatz, sondern das Nichtstun kostet ja auch Geld, weil diese Opportunitätskosten sind ja immens. Also das heißt, die Billable Hour ist ja eigentlich ein Kulturgut, egal ob jetzt positiv oder negativ, aber ein Kulturgut in Kanzleien, und das ist eigentlich die Wahrheit. Das heißt aber auch, daran wird alles ausgerichtet. Und das wiederum heißt, dass eigentlich alles, was nicht das Billen für Mandanten ist, eigentlich erstmal hinten runterfällt. Und jetzt bietet ihr ja Weiterbildungsangebote an, wo man ja nicht direkt Umsatz generiert. Das heißt, wie schafft ihr das, dass diese Anforderungen ihr entsprechend berücksichtigt? Sind eure Formate, weiß nicht, besonders flexibel, besonders kurz, besonders gut, weil man sagt, ich mache das halt einmal im Jahr und dann ist es das Geld wert. Also wie schafft ihr das, die Rechtfertigung für die Zeit, die dann eben nicht gebillt wird, am Ende auch zu schaffen?
Ja, guter Punkt. Das war, ist und bleibt eine Herausforderung. Ein Partner hat mir das vor kurzem das mal so gegenüber formuliert und ich glaube, das trifft es ganz gut. Er hat gesagt, wenn man auf euch zugeht, Patrick, dann weiß man, dass die Inhalte so komprimiert und so auf den Rechtsmarkt zugeschnitten sind, dass wir guten Gewissens unsere Mitarbeitenden in eure Programme entsenden können und wissen, dass ihr das auf das Wesentliche reduziert. Mhm. Also das sind alles Leute, die erstes und zweites Staatsexamen gemacht haben, die sind sehr schnell im Denken, die haben eine hohe Auffassungsgabe, die können sehr schnell Sachen miteinander kombinieren. Also wir dampfen die Themen sehr komprimiert zusammen auf einem hohen Level und schaffen es dadurch, deutlich weniger Zeit in Anspruch zu nehmen. Denn, und das ist genau, was du gesagt hast, die Billable Hour, also die Abrechnung nach Zeit, nach Stunden beispielsweise, ist nach wie vor im Rechtsmarkt eine der wesentlichen Abrechnungsmodelle, obwohl es Caps gibt und andere Themen, die es drumherum gibt. Und es wurde schon, wird schon seit langer Zeit das Ende der Billable Hour prophezeit. Sie ist damals nicht gekommen, sie kommt im Moment nicht, kommt sie in Zukunft? Ich weiß es nicht. Wir reden zwar ein bisschen im Moment über Produktifizierung im Rechtsmarkt. Also wie könnte sich das Geschäftsmodell der Kanzlei ändern von der Billable Hour zu einem Produkt? Ja. Aber das ist, glaube ich, noch eine ganz schön lange Wegstrecke und nach wie vor ist die Abrechnung nach Zeit da. Und alles, was eben nicht gebillt werden kann, also quasi was der Kanzlei nicht direkt Geld bringt, ist natürlich, muss man schauen, dass man diese Zeit möglichst effizient nutzt. Und das ist unser Verständnis wiederum, Weiterbildung so anzubieten, dass wir auf einem hohen Level sehr komprimiert Inhalte zusammenbringen können, in kleinen Gruppen, sehr anwendungsorientiert, nicht wissenschaftlich, bewusst praxisorientiert die Themen näher bringt. Das macht den Leuten Spaß und sie sehen, dass sie was rausnehmen am Ende des Tages oder mitnehmen in ihre Organisation und für sich selbst übrigens auch. Und das ist der Mehrwert, den wir Tag für Tag versuchen zu erreichen und laut Rückmeldungen und Gesprächen, die wir haben, auch ganz gut funktioniert.
Du hast Programme und Events schon angesprochen, will ich auch gleich mal rein. Vielleicht da auch, das war eine, somit die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich meinen Vortrag halten durfte, auch bei einer Kanzlei. Jetzt nicht eine riesige, aber schon vom sage ich mal, Stellenwert, glaube ich, relativ hoch, wenn man die Stundensätze anbetrachtet. Und das hieß immer, ich soll einen Vortrag halten, damals noch über das Thema Legal Tech. Und ich habe mich dann auf alles Mögliche eingestellt. Und dann kam aber der Terminvorschlag und der war halt dann eben von 12.30 Uhr bis 13 Uhr. Und da habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Und dann bin ich da hingegangen, in den Raum aufgebaut und habe dann plötzlich gesehen, wie alle mit ihren, das war Catering oder zum Teil mitgebrachten Essen da saßen und beim Essen den Vortrag gelauscht haben und sind dann wirklich alle um Punkt 13 Uhr wieder gegangen. Das war für mich so die erste Erfahrung, wo ich gemerkt habe, interessant, das heißt, die Mittagspause wird genutzt, um Weiterbildung zu machen oder zumindest es so mitzunehmen, weil eben Zeit so kostbar ist. Und die Erfahrung hat mich dann schon auch geprägt, wo ich erstmal selber verstehen musste wirklich, was das dann kulturell bedeutet und wie dann aber auch jetzt gewisse Formate daran angepasst werden müssen. Und du hast jetzt ja schön auch geschildert, wir versuchen irgendwie kompakt zu halten, es auf den Punkt zu bringen. Ich habe auch gelernt, ihr bietet ja auch sehr viele Inhouse-Seminare. Das heißt, man macht das nicht in irgendeinem tollen, schicken Hotel, sondern man macht es oft vielleicht auch bei der Kanzlei selber, dass die Dozenten eigentlich dort vor Ort hingehen, weil es eigentlich viel zu teuer ist, um zum Beispiel, weiß ich nicht, 20, 30 Leute durch Deutschland irgendwie zu fliegen. Ist es ein Merkmal davon auch? Oder gibt es noch andere Beispiele von Formaten, wo ihr sagt, da richtet ihr das stärker auf eure Kunden aus und versucht halt diese Besonderheiten in irgendeiner Form zu berücksichtigen?
Ja, absolut. Also wir haben Dozenten, die vor Ort bei den Kanzleien sind, damit die Wege kurz sind. Mhm. Aber viele Kanzleien haben ja auch verschiedene Standorte. Die nutzen das dann gleichzeitig auch, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an anderen Standorten ihre Kolleginnen und Kollegen kennen, die sie sonst vielleicht maximal aus Videocalls kennen und das auch nutzen. Also Zeit ist ein Faktor. Anwälte und Anwältinnen sind sehr mobil. Das ist, glaube ich, nicht die große Herausforderung und hinbekommen. Aber wenn der Teilnehmer oder die Teilnehmerin merkt, dass mit deren Zeit nicht effizient oder umgegangen wird oder dass man ihnen Zeit stiehlt, dann werden sie sehr schnell unruhig und schauen auf ihr Handy und sind mitten in der Mandatsarbeit. Auch das, kurzfristige Absagen, gehört dazu, zu dem Geschäft, und das ist auch absolut verständlich. Aber die Zeit, die sie mit uns verbringen oder mit unseren Expertinnen und Experten, Dozentinnen, Dozenten, Trainerinnen und Trainer, die nutzen wir so effizient wie möglich und so komprimiert wie möglich. Das kann auch ein ganzer Tag sein, das ist nicht das Thema. Aber wir werden sie jetzt nicht immer wieder wochenlang aus ihrem Tagesgeschäft rausnehmen können. Ich glaube, das ist eine Illusion, die man sehr schwer nur im Rechtsmarkt erreichen wird, wie es vielleicht in anderen Unternehmen machbar ist. Bei so einem Geschäftsmodell ist das seltenst der Fall. Also wir nehmen sie raus, aber sehr konzentriert für eine kürzere Zeit.
Jetzt sprechen ja auch alle inzwischen immer über das Thema Impact, und das ist natürlich auch immer die Frage von einer Organisation, die eben Education anbietet. Was ist der Impact? Ich glaube, vieles hast du schon gesagt, ne? Also Fähigkeiten erweitern, Kompetenzen erweitern, gerade eben alles, ist speziell bei euch, das Juristische ist eh gegeben, die fachliche Kompetenz ist da, die Frage ist, was kann man noch darüber hinaus machen? Aber auch das reicht ja nicht, sondern wir haben ja auch gesagt, wir sprechen heute auch eben das Thema auch irgendwie Ökosysteme, das heißt, man versteht sich ja auch immer mehr wahrscheinlich auch als Netzwerk oder als Vernetzung. Organisation, und du hast auch den Begriff Matchmaking vorher erwähnt. Wie sieht das bei euch aus? Also habt ihr Formate, wo ihr das gezielt auch unterstützt, oder wie ist da euer Selbstverständnis und wo geht da vielleicht die Reise auch hin?
Ja, also ich nehme da einfach mal ein Beispiel, weil das ganz gut darstellt, wie wir den Impact sehen. Wir haben ein Programm mit 9 großen Rechtsabteilungen, die jedes Jahr 1, 2, 3 Mitarbeitende in das Programm entsendet, sozusagen. Nachwuchskräfte, die sie weiterentwickeln wollen, die vielleicht eine Führungsposition übernehmen. Und auch da machen wir keine juristischen Inhalte, sondern wir nehmen, wie alle unsere Themen, nicht juristische Inhalte, betriebswirtschaftliche, Transformationsthemen, Führungsthemen und auch Tech- und KI-Themen beispielsweise. Und da ist es wirklich so, die Teilnehmer durchlaufen ein 2-jähriges Programm, eben die 9 Rechtsabteilungen schicken die ihre Mitarbeitenden in das Programm. Und da ist es gar nicht so selten der Fall, dass die danach auf uns zukommen und haben gesagt, Mensch, das, was wir hier in diesen 2 Jahren gemacht haben, so praxisorientiert, das konnte ich in meiner Rechtsabteilung, in meinem Umfeld für mich einsetzen oder umsetzen. Und sei es nun kleine Themen, das müssen immer nicht die große Änderung der kompletten Rechtsabteilung sein, sei es nur kleine Themen, die gesagt haben, das baut auf das Programm auf. Also das verlängert sozusagen das Programm in die Praxis hinein. Und da sieht man, dass es echt einen wirklichen Mehrwert bringt, weil auch die Rechtsabteilungen haben natürlich intern einen großen Druck ausgesetzt, quasi Teil des Business zu sein. und nicht die Verhinderer in der Rechtsabteilung zu sein. Und wenn die in die Ermöglichungsrolle kommen innerhalb eines Unternehmens, dann ist dann schon viel geholfen und das versuchen wir mit denen gemeinsam zu erreichen, weil ich glaube, dass die Rechtsabteilung immer mehr eine zentrale Rolle in einem Unternehmen spielen wird. Bei den ganzen Regulierungsthemen, die auf die Unternehmen zu rollen, ist das beispielsweise ein großer Punkt. Mhm. Und diese kleinen Praxiserfolge, die die Teilnehmer und Teilnehmer danach in ihrem Alltag haben und uns berichten, das sind, glaube ich, die Erfolgserlebnisse, die wir dann auch intern gerne aufnehmen und auch feiern, weil das wollen wir gerade erreichen als Sparringspartner und als Partner einer Transformation des Rechtsmarktes zur Seite zu stehen, unter anderem mit Weiterbildungsprogrammen.
Mhm. Siehst du auch sogar dann irgendwann vielleicht sogar noch eine weitere Öffnung? Wir haben vorher schon über das Thema Jurist, Nicht-Jurist gesprochen und ihr bietet ja erstmal vor allem Formate natürlich an Juristen, aber siehst du Potenzial, dass ihr vielleicht auch zukünftig, weiß ich nicht, Angebote macht, eben führen, oder weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar schon macht, für Nicht-Juristen, dass man wirklich sagt, ja, wir müssen die gesamte Mannschaft mitnehmen, wir haben hier eben auch Profile, ich meine auch die Wirtschaftsrechtler kommen ja auch immer mehr hoch, oder Paralegals, wie das glaube ich dann zum Teil auch wie bei euch heißt, die gar kein Staatsexamen gemacht haben, sondern Bachelor beispielsweise oder Master, also ist das auch etwas, was immer mehr kommt, also Profile, die ihr bisher gar nie so wirklich vielleicht bespielt habt, weil es gar nicht die Nachfrage war und die Nachfrage kommt, Stichwort demografischer Wandel und Co. Oder auch Automatisierung und andere Kompetenzen. Also geht es weiter oder geht es darüber hinaus?
Also die Angebote, die wir entwickeln für den Rechtsmarkt, da sind auch viele Vertreterinnen oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesen Programmen, die keinen juristischen Abschluss haben. Okay. Aber sie arbeiten eben im Rechtsmarkt.
Ja, genau.
Okay. Ich glaube, das ist der Fokus, den wir oder die Zielgruppe, die wir ansprechen. Alle Leute, die im Rechtsmarkt arbeiten, das sind überwiegend in der Tat Juristinnen und Juristen. Mhm. Aber in vielen Programmen sind auch andere Kompetenzträger oder Nicht-Juristen, wie wir am Anfang gesagt haben, die in den Programmen genauso teilnehmen wie die Juristinnen und Juristen. Das ist dann auch eine Kulturfrage innerhalb der Kanzlei, wen sie in die Programme schicken. Also wenn das ein maßgeschneidertes Weiterbildungsprogramm für eine Kanzlei ist, entscheidet dann die Kanzlei, wer dort reingeht. Wir empfehlen immer all diejenigen, die sich dafür interessieren, weil die nehmen danach auch die Themen anpacken. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, dass da auch immer mehr Teilnehmer und Teilnehmer sind, die keinen juristischen Abschluss haben, aber in der Kanzlei oder in der Rechtsabteilung genauso zur Wertschöpfung beitragen, wie beispielsweise ein Juristin oder ein Jurist.
Mhm. Spannend. Vielleicht noch eine Abschlussfrage, Patrick, weil wir auch jetzt gut am Ende sind. Ich meine, du kriegst ja die ganzen Geschichten mit und die Frage ist ja immer, was ist denn so der Return von Bildung? Vor allem kurzfristig, und das ist ja immer schwierig zu sagen, aber du hast ja einen langfristigeren Blick auch und ihr seht ja auch manche Leute wieder. Ihr habt ein riesen Alumni-Netzwerk mit Spendern und so weiter. Gibt es irgendwelche Geschichten, an die du dich erinnerst oder auch Menschen langfristig gesehen, wo du merkst, krass, schon spannend, wenn man halt mehrere Jahre daran arbeitet und immer wieder Dinge anbietet, was da sich so entwickeln kann? Weil das Problem ist ja immer so einen kurzfristigen Fokus und dann sagt man, ja, der hat halt irgendwie teilgenommen und der erste Reflex ist manchmal, was hat es jetzt gebracht, weil die Leute so ungeduldig sind. Aber ihr habt ja schon irgendwie auch so einen seid auf Langfristigkeit auch irgendwo ausgelegt. Also gibt es da irgendwie, keine Ahnung, Geschichten, an die du dich erinnerst, Menschen, die du begleitet hast, wo du denkst, krass, ja, also das ist schon möglich, über eine längere Laufzeit dann irgendwas zu erreichen?
Ja, da gibt es in der Tat Geschichten. Ich bin jetzt auch schon seit 2015 an der Bucerius. Mhm. Und was ich beispielsweise total gerne mache, einfach weil ich den Hoodie so schön finde, ich trage total häufig den Bucerius. Und das ist einfach gemütlich, wie es halt so ist. Obwohl ich nicht hier studiert habe, aber ich arbeite in der Hochschule hier. Und den ziehe ich an. Und man wird relativ häufig angesprochen. Und ich wurde einmal im Zug von einem Alumnus angesprochen. Und mit dem habe ich mich dann ausgetauscht und der war dann 2 Jahre später auf einer Herbsttagung bei uns. Wir haben bis zu Corona-Zeit noch eine große Tagung im Jahr durchgeführt, um die Zukunft des Rechtsmarktes, und diese Tagung hatte den Titel Attacke, die Massenkläger kommen. weil das so ein bisschen der Startpunkt war in 2018, das war dieses VW-Thema, die Dieselklagen, und dieser Alumnus war auf der Herbsttage und da ist bei ihm die Idee geboren worden, wie kann ich eine Kanzlei aufbauen, die nach außen eine Kanzlei ist, aber die innen ganz anders tickt. Mhm. Und das war einfach faszinierend zu sehen, wie aus einer Veranstaltung bei uns eine Idee entstanden ist, die er dann, und jetzt sind die, glaube ich, 100, 200 Mitarbeiter in der Kanzlei, und sie ist ganz anders unterwegs als eine Kanzlei und versteht auch sich quasi fast so wie ein Startup sozusagen, Ja, und diese Geschichte, ich treffe die Personen hin und wieder und wir tauschen uns dazu aus. Also das ist so ein Beispiel. Davon gibt es mehrere Beispiele, die zeigt oder die zeigen, dass wir über eine lange Zeit ein Stück weit, und da muss man realistisch bleiben, in kleinen zu Veränderungen und einer gewissen Transformation beitragen können. Vielleicht auch einen ganz kleinen Anteil daran haben, man muss ja auch bescheiden bleiben, aber das sind die Geschichten, die einfach Spaß machen und dieses Lohn einfach hier an der Buceus zu arbeiten und diese Projekte und Programme zu entwickeln und mit dem Rechtsmarkt durchzuführen.
Und es ist auch spannend, ich höre auch raus, auch wenn es jetzt heute nicht das Thema war, ist ja vielleicht noch Potenzial für die Zukunft, nämlich auch, nämlich was wir gesagt haben, dieses Unternehmer, ne? Weil das, was du gerade geschildert hast, klingt ja fast so, als wäre der Person fast das unternehmerische Gen stärker möglicherweise ausgeprägt als die Expertise oder diese Rechts, also wahrscheinlich auch, aber vielleicht nicht so stark von der intrinsischen Motivation her. Und da hört man so ein bisschen raus auch, was dann Unternehmertum auch in Kombination mit dem Rechtsmarkt leisten könnte, oder?
Genau, und das ist absolut richtig, was du da sagst, Martin. Das ist die juristische Expertise ist sowieso sehr stark ausgeprägt bei Juristen und da wird ein Haken dran gemacht. Das geht man davon aus. Aber dieses Unternehmertum hat dieser junge Herr quasi verinnerlicht und da was anderes aufgebaut und eben die rechnen nicht nach abrechenbare Stunden ein, sondern nach anderen Methoden und die Kanzlei ist unternehmerisch aufgestellt und das sind diese kleinen Erfolgserlebnisse, wo man denkt, man hat ein Stück weit mit dazu beigetragen und das würden wir gern halt noch verstärkt machen und deswegen auch dieses große Netzwerk mit allen unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit denen wir im fast täglichen Austausch sind.
Extrem spannend. Patrick, herzlichen Dank. Wir sind schon ganz gut über der Zeit. Ich glaube, wir haben sehr viel mitgenommen, auch wie eure Perspektive darauf ist, was euer Beitrag auch da ist und wie groß der auch sein kann. Ein bisschen eben auch wirklich Unternehmer dann auch auszubilden und zu inspirieren. Von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns da mal mitgenommen hast und auch für die Offenheit. Und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft sicher auch nochmal drüber sprechen werden, weil ich denke, die Themen werden nicht weniger und auch das Thema Digitalisierung geht weiter. Von daher bin ich auch ganz gespannt, wie sich da auch die Marktbedürfnisse weiter verändern. Und genau, herzlichen Dank, dass du dir heute eben die Zeit genommen hast.
Ganz herzlichen Dank dir auch.
Dankeschön, Patrick. Ciao. Ciao, Martin.
Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.